Herzlichen Dank, liebe Dagmar, für den Text, den du uns als Hinführung zur Predigt gelesen hast. Was für ein wunderbares Wort für Glauben. Glauben heißt Jesus mit dem Herzen sehen. Es ist so wichtig, dass wir lernen zu glauben, dass wir lernen mit dem Herzen wahrzunehmen, dass es Jesus tatsächlich gibt. Es ist nicht immer so einfach. Und dass wir auch mit dem Herzen hören, was er uns zu sagen hat. Das ist mein Wunsch jetzt auch für diese Predigt. Dass ihr nicht meine Worte primär hört, sondern dass ihr in dem, was ich sage, Jesus zu euch reden hören könnt. Ich möchte heute nochmal in der Predigt die Jahreslosung fürs Jahr 2020 aufgreifen. Sie steht ja in Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese Aussage, dieser Satz, das ist im Hilfeschrei eines Mannes, der total verzweifelt ist. Der richtet sich mit seiner Not an Jesus und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Denn dieser Mann möchte, dass sein von Geburt an heftig geplagter Sohn frei und gesund wird. Und als Jesus diesem Vater sagt, alles ist möglich, dem, der glaubt, da wird dem Vater bewusst, wie viel Unglaube in ihm ist. Und dann schreit er aus tiefster Not zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vor 2 Wochen habe ich darüber gepredigt. Wen es interessiert, der kann das im Internet nachhören. Was ich so faszinierend finde in dieser Aussage des verzweifelten Vaters, dass da ein extrem ehrlicher Glaube zum Vorschein kommt. Eigentlich ist es ja kein Glaube, es ist ja Unglaube. Und trotzdem ist es aber Glaube, weil er ehrlich ist und weil er sich an Jesus wendet. Ein Glaube, der zur eigenen Mangelhaftigkeit, Unvollkommenheit steht. Ein Glaube, der sich nichts vormacht. Ich finde das faszinierend. Und heute in dieser Predigt möchte ich dazu ermutigen, so ehrlich wie möglich zu sein, was unseren eigenen Glauben betrifft. Und was die Qualität des eigenen Glaubens betrifft. Und dazu ist mir ein Bibeltext wichtig geworden aus dem Johannesevangelium. Es sind 2 Verse, Johannes 1, die Verse 16 bis 17. Da heißt es über Jesus, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In diesen 2 Versen stecken 3 enorm schwergewichtige Worte. Das erste ist Gesetz, da steckt unheimlich viel drin. Dann das Wort Gnade, taucht sogar 3-mal auf. Und das Wort Wahrheit. Ich möchte jetzt diese 3 schwergewichtigen Worte mit euch näher anschauen. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gesetz. Was meint Gesetz? Also Gesetz ist etwas, womit wir Menschen in der Regel nicht so gerne zu tun haben. Also ich spreche da für mich. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Gesetze regeln ja, was ist richtig, was ist falsch, was soll man tun, was soll man nicht tun. Hier ist allerdings nicht die Rede von den Gesetzen, die wir Menschen machen, sondern es ist von Gottes Gesetz die Rede. Und zwar das Gesetz, das Gott seinem Volk Israel gegeben hat, und zwar über Mose. Dieses Gesetz Gottes für sein Volk war die Basis für das Leben des Volkes Israel und für den Glauben des Volkes Israel. In dem Gesetz Gottes für sein Volk wurde geregelt, was Gott haben wollte, wie sein Volk leben soll. Prominentes Beispiel sind die 10 Gebote. Die meisten werden wahrscheinlich schon davon gehört haben. Die sind ja recht bekannt. Aber es gab noch viel, viel mehr Regelungen und göttliche Verordnungen für sein Volk, wo Gott deutlich gemacht hat, wie er sich das vorgestellt hat für sein Volk. Ich habe das vor 1-2 Jahren gehört und fand es sehr, sehr passend formuliert. Das ist von unseren älteren jüdischen Geschwistern so auf den Punkt gebracht worden, so wie ich es zumindest vermittelt bekommen habe. Die Gebote Gottes befolgen, das verbindet uns mit unserem Gott. Ihm ist wichtig, für unser Leben, wie wir es leben sollen, das hat er in die Gebote gepackt. Und wenn wir tun, was in den Geboten gesagt wird, verbindet uns das mit Gott, bringt uns in Übereinstimmung mit seinem Willen. Fand ich sehr klasse formuliert und habe auch sofort an das Jesuswort denken müssen, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Ja, da ist die Verbindung ja auch da. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Das greift organisch ineinander. Und das ist eigentlich auch logisch, denn Gottes Gesetz ist gut. Und es ist gut für unsere Beziehung zu Gott, was Gott uns in seinen Geboten sagt. Es ist gut für die Beziehungen untereinander. Es ist gut für das Leben in dieser Welt. Der eine Sache erfunden hat, der weiß immer am besten, wie seine Erfindung optimal funktioniert. Und genauso ist es bei Gott. Und es ist so, wenn wir tun, was Gott wichtig ist, also wenn wir Gottes Gesetz befolgen, dann fließt dadurch Segen, Gutes zu uns. Und wenn wir tun, was Gott ablehnt, also Gottes Gesetz missachten, dann folgt daraus ja, Unglück oder Übles, was dann passiert. Und das Volk Israel, das musste in seiner Geschichte leidvoll erfahren, was an Schwierigem draus geworden ist, weil sie immer wieder nicht auf Gott gehört haben. Und ich finde interessant, dass wir bei Jesus eine Hochachtung vor dem Gesetz finden. Ich lese uns mal vor, was Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, ab Vers 17 sagt. Sagt Jesus zu seinen Zuhörern, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus macht da zweierlei deutlich. Das erste, das göttliche Gesetz ist gewaltig, hat eine gewaltige Bedeutung und auch bleibende Bedeutung. Das ist durch sein Kommen nicht einfach weggewischt. Und das zweite ist, da gibt es eine gewaltige, eigentlich unüberbrückbare Kluft zwischen dem, wie Gott es sich vorgestellt hat bei uns, wie es sein sollte und wie es wirklich ist. Und wenn man das, was Jesus da sagt, ganz nüchtern betrachtet, wenn man sich die Bergpredigt in Summe anschaut, dann kann man eigentlich nur als Fazit festhalten, die Aussicht auf den Himmel ist eigentlich futsch. Weil keiner von uns das wirklich zu leisten vermag, dass unsere Gerechtigkeit, wie wir die Gebote Gottes leben, das, was Jesus damals mit den Pharisäern vor Augen gehabt hat, noch weit übertrifft. Und die haben sich wirklich Mühe gegeben, ja, die Gebote Gottes zu befolgen. Also, nach dieser Ernüchterung ist das nächste Stichwort sehr wichtig, Gnade. Das heißt, in dem Text über Jesus aus dem Johannesevangelium, die Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Ich habe mal eine ganz vorzügliche Beschreibung von Liebe gehört. Ich finde die echt klasse. Liebe ist der unbedingte Wille zur Gemeinschaft mit dem anderen. Also, Gott hat den Laden nicht dicht gemacht, obwohl es mit uns Menschen nicht geklappt hat. Er hat jetzt nicht auf der Erde das Licht ausgeknipst, er hat uns nicht unserer Gottlosigkeit oder Unbelehrbarkeit oder Egozentrik überlassen, sondern durch Jesus ist Gott selbst in diese Welt gekommen und hat die Begegnung gesucht mit seiner gefallenen Welt. Liebe ist der unbedingte Wille zur Gemeinschaft mit dem anderen, obwohl der nichts von einem wissen will. Das hat Jesus gelebt, das hat Gott mit Jesus gelebt, schon allein das ist Gnade. Und dann hat Gott noch einen draufgesetzt. Er hat nämlich auch über Jesus die Konsequenzen getragen, die aus unserer Missachtung seines Willens, aus unserer Missachtung seiner Gebote folgen. Und das ist schlicht und ergreifend der Tod. So wie ich vorhin gesagt habe, dass die Gebote Gottes, wenn wir sie befolgen, dass uns das mit Gott verbindet, dann ist im Umkehrschluss klar, das Missachten der Gebote trennt uns von Gott. Und von Gott, von der Quelle des Lebens getrennt zu sein, bedeutet den Tod. Und der körperliche Tod, der hier am Ende unseres Lebens uns alle ereilen wird auf der Erde, das ist nicht wirklich das Schlimme. Dieser körperliche Tod ist im Grunde nur der Übergang in eine andere Seinsform. Wir existieren über unsere Seele weiter, auch wenn unser Körper dann irgendwo eingeäschert ist oder in der Erde vermodert. Was wirklich schlimm ist, ist der geistliche Tod, weil der bedeutet, endgültig von Gott abgeschnitten zu sein. Und das ist echt übel. Vom Leben schlechthin abgeschnitten zu sein. Und damit das uns nicht passieren muss, ist Jesus genau diesen geistlichen Tod für uns gestorben, damit wir nämlich in der Ewigkeit bei Gott sein können. Und das ist nochmal die viel weiterreichende Tatsache der Liebe Gottes zu uns, nämlich dieser unbedingte Wille zur Gemeinschaft mit uns, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir eben die Gebote, das Gesetz nicht zu erfüllen in der Lage sind, hat Gott mit Jesus doch den Weg zu ihm freigemacht und nimmt uns mit Jesus in den Arm. Und das ist das Schöne, durch Jesus ist die Aussicht auf den Himmel eben nicht futsch, sondern Gnade heißt, ich bekomme das Üble nicht, was ich eigentlich verdient habe, sondern ich bekomme das Gute, obwohl ich es vermasselt habe. Und das Interessante ist, hier jetzt auch bei dem Text, es ist eben nicht nur von Jesus so weitergegeben, sondern es ist durch Jesus Wirklichkeit geworden. Die Gnade ist durch Jesus geworden. Da ist was passiert. Das ist nicht nur etwas, was wir so sagen, sondern da ist vor 2000 Jahren wirklich was geschehen in Raum und Zeit, was so unfassbar hammergenial ist, dass man das erahnen kann, dadurch, dass im Vers davor das Stichwort Gnade auch zweimal nochmal genannt wird. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Was hier mit um übersetzt ist, ich habe mal im Griechischen nachgeschaut, da steht ein Wort, das mich eher irritiert hat erstmal, anti. Gnade gegen Gnade, hä? Ich habe es nicht geblickt. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, da haben mir Wörterbücher dabei geholfen. Es ist gemeint, da gibt es Gnade und gegenüber dieser Gnade, die es gibt, gibt es noch mehr Gnade. Und darüber gibt es noch mal mehr Gnade und so weiter. Also das ist im Grunde Gnade über Gnade. Das heißt, es ist nicht zu toppen. Und wenn wir das begreifen, was damit gemeint ist, dann können wir jetzt vielleicht so ein bisschen spüren, eigentlich können wir uns zurücklehnen. Was wir da lesen über Jesus, was Gott uns geschenkt hat, das heißt, wir können aus der Tiefe eigentlich aufatmen. Im Grunde selig sein wie so ein satter Säugling, absolut tiefenentspannt, mit was für einem unfassbar guten Gott wir es zu tun haben. Halleluja. Da war jetzt eine Lebensäußerung des Glaubens bis hier vorne vorgedrungen. Ja? Also es ist wirklich unfassbar, was Gott uns durch Jesus geschenkt hat. Ich merke oft genug, dass ich das auch nur vom Kopf her begreifen kann und kommt deswegen so wenig rüber beim Predigen, dass nur einer jetzt gejubelt hat. Ja? Im Grunde, was uns durch Jesus geworden ist, das ist etwas, wo wir drin baden dürfen, drin verweilen dürfen, auftanken, uns richtig füllen lassen, es uns saumäßig gut gehen lassen, es immer mehr in uns aufnehmen. Und das ist sehr wichtig, dass wir an diesem Punkt wirklich innehalten und uns bewusst machen, was Gnade heißt. Denn es kommt noch ein weiteres Stichwort in dem Predigttext vor, ein weiteres Schwergewicht, Wahrheit. Und diese Wahrheit, die hat es in sich. Wegen dieser Wahrheit musste nämlich Jesus sterben. Die ganz wichtige Wahrheit, die uns durch Jesus auch geworden ist, in seinem Tod vor Augen gemalt wurde, ist nämlich, dass die Sünde, also das, was uns von Gott trennt, dass das viel, viel tiefer geht, als einfach nur Vorschriften nicht einzuhalten. Wir Menschen können nämlich wunderbar Gottes Gebote halten und sie gleichzeitig doch missachten. Wir kriegen das hin. Und wir sind uns dann nicht mal dessen bewusst. Wir meinen noch, alles richtig gemacht zu haben. Aber am Kern der Sache ging es doch vorbei. Jesus illustriert es sehr schön in der Bergpredigt am Beispiel Ehebruch. Das ist eben nicht nur außerehelicher Sex, sondern Ehebruch beginnt schon mit den Blicken. Und Jesus macht es auch deutlich mit dem Beispiel Töten in der Bergpredigt. Das passiert nicht erst dann, wenn ich jemanden umbringe, sondern es passiert schon, wenn ich ihn entwürdige mit Worten. Denk, du Idiot, du Aff oder was auch immer. Und Jesus macht an verschiedenen Stellen deutlich, ja, das Gebet, der Glaube, die Liebe zu Gott, ja, das ist eine super Sache für die Beziehung zu Gott. Aber das kann auch zur Selbstdarstellung werden, es kann uns überheblich machen, dass wir auf andere herabschauen. Unsere Moral, die vielleicht noch so gut ist, kann uns zum Fallstrick werden. Unser Wissen, unser Können, unser nobelster Charakter, sogar auf unsere Demut können wir stolz sein. Die Wahrheit, die uns durch Jesus geworden ist, macht deutlich, dass die Sünde nicht nur ein Problem des Verhaltens ist, also was ich tue oder was ich nicht tue, sondern dass die Sünde zu allererst ein Problem des Herzens ist, unserer Schaltzentrale. In Markus 7, Vers 21 und 22 sagt Jesus: Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit, Punkt, 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 Punkt. Ich habe vorhin gesagt, dass, wenn wir das Gesetz als Maßstab nehmen, die Aussicht auf den Himmel eigentlich futsch ist. Dass durch die Gnade, die uns Gott durch Jesus zuteil werden lässt, dass wir die Aussicht auf den Himmel haben. Und bei der Aussicht auf den Himmel, da geht es darum, dass wir Jesus als unseren Erlöser für uns persönlich annehmen. Das ist Gnade. Also die Vergebung Gottes für unsere Sünde, für unsere Schuld, für uns in Anspruch nehmen. Darum geht es bei der Aussicht auf den Himmel. Für die Restzeit aber hier auf Erden geht es um was anderes. Da geht es darum, dass wir als bereits Erlöste von Jesus unser Herz verändern lassen. Dass Jesus das, die innere Schaltzentrale, wo das Ganze, was nicht gut ist, raus hervorkommt, dass Jesus da wirken darf und was verändern darf und was heilen darf. Jesus betet im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 17, kann man sich super merken, Johannes 17, Vers 17. Da betet Jesus für uns, für seine Nachfolger, zu seinem Vater im Himmel: Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Genau darum geht es, dass unsere Herzen verändert werden. Das heißt Heiligung. Gott will diese Welt verändern und das macht er über veränderte Herzen. Das macht er darüber, dass wir ein neues Denken bekommen, dass wir ein neues Fühlen bekommen, ein neues Wollen in uns entsteht, dass unsere Sehnsüchte sich verändern, mehr auf das, wonach Gott sich sehnt, dass wir von Dingen träumen, die Gott wichtig sind. Und das, was in unserem Herzen ist, das bestimmt dann eben unser Verhalten, unser Reden, unser Handeln, das, was wir tun, was wir lassen. Und jetzt meine Frage an dich. Darf Gott dir dein Herz zeigen? Darf Gott dich mit der Wahrheit über deine persönlichen Einstellungen konfrontieren? Und wenn Gott das macht, findet er bei dir dann Gehör? Oder schüttelst du es ab, willst es nicht so an dich ranlassen? Darf Gott bei dir aufdecken, was da in deinem Leben noch unbearbeitet rumliegt an Altlasten? Ich weiß nicht, wie es dir bei diesen Fragen geht, vielleicht macht es dir Angst. Das Wort, was dreimal auftaucht in diesem kurzen Predigttext, ist Gnade. Wir haben bei unserem Gott nichts zu befürchten. Aus seiner Fülle steht für uns Gnade über Gnade bereit. Aus seiner Fülle steht für uns Gnade über Gnade bereit. Deswegen brauchen wir bei Gott nichts befürchten. Die für uns bereitgehaltene Gnade über Gnade wird uns aber nur zuteil, wenn wir vor der Wahrheit nicht ausweichen. Ich habe das vor ein paar Monaten von einem Kollegen sehr schön formuliert gehört. Der hat gesagt, die Liebe kann uns nicht frei machen. Das kann nur die Wahrheit. Das ist eigentlich logisch. Die Liebe nimmt uns an, so wie wir sind, aber sie verändert nichts. Sie nimmt uns erstmal an. Sie gibt uns Sicherheit, ja, wir sind geliebt. Frei machen, das kann nur die Wahrheit. Aber die Liebe hilft, dass wir die Wahrheit aushalten können. Weil wir gehalten sind, weil wir wissen, wir sind geliebt, trotz all dessen, was vielleicht an Schwierigem zum Vorschein kommt. Ich habe das letzten Sonntag in der Bonhoeffer Gemeinde schon in der Predigt gebracht und im letzten 60-Plus-Kreis, also verzeiht mir, wenn ich es nochmal bringe, aber ich finde, da steckt so viel Wahrheit und Power der Gnade drin, dass ich jetzt nochmal dieses Zitat von Luther bringen möchte, was Luther über Jesus als unseren Erlöser gesagt hat. Da hat Luther zu Jesus gesagt, Herr, ich bin ein Sünder, du aber bist meine Gerechtigkeit. Meine Sünde vermag deiner Gerechtigkeit nichts anzuhaben. Das ist Gnade über Gnade. Oder in anderen Worten von einem Stephen Beck, der hat es so auf den Punkt gebracht, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Gnade über Gnade. Also ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, es tut so gut, sich der Wahrheit zu stellen, und dann aus seiner Fülle immer mehr Gnade über Gnade empfangen zu dürfen. Ich habe das gestern Abend wieder live erlebt, wollte eigentlich mich fröhlich an die Predigtvorbereitungen machen, komme rein in familiären Stress mit einem unserer Kids. Dann bremst mich wieder voll aus, später spreche ich dann mit meiner Frau darüber, und habe ihr so ganz charmant einen richtig fiesen Kommentar rübergereicht und ihr damit ganz geschickt die Schuld zugeschoben an dem familiären Stress, den ich da erlebt habe. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie sehr ich meine Frau damit verletzt habe. Die hat mich, während ich das gesagt habe, immer noch ganz normal angeguckt. Als ich sie da so doof angegangen bin, dass es mir gar nicht aufgefallen ist. Und dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde später, völlig andere Situation, bricht es plötzlich aus meiner Frau heraus, wie ätzend für sie diese fiese, versteckte Schuldzuweisung gewesen war. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie mich eigentlich erst nach der Predigt, also nach diesem Gottesdienst, ja, damit konfrontieren wollte. Sie hat gemerkt, sie muss mit mir darüber reden, das war nicht gut, aber sie wollte mich schonen, damit ich den Kopf frei habe für die Predigtvorbereitung. Ist ja lieb gemeint gewesen, aber ich war so dankbar, sage ich euch, als das aus ihr rausgebrochen ist, noch während der Predigtvorbereitung oder vor der Predigtvorbereitung, dass wir das so schnell dann klären konnten und dass ich dann mit einer geklärten Beziehung zu meiner Frau diese Predigt weiter vorbereiten konnte. Weil diese Vorstellung, dass meine Frau jetzt hier unter den euch Zuhörern ist, ja, dass sie hören muss, was ich hier von vorne sage, an tollen geistlichen Erkenntnissen und Wahrheiten. Und sie denkt, ja, du alter Aff, pack dir mal selber an die eigene Nase, ja, und verkünd nicht solches Zeug hier, bist völlig unglaubwürdig. Ich bin so dankbar, dass wir diese Verletzung, die ich meiner Frau gestern Abend zugefügt habe, so schnell wieder aus der Welt schaffen konnten, dass ich jetzt heute Morgen einfach erleichtert hier vorne stehe und ich weiß gerade nicht, wo meine Frau sitzt. Ja, schön, da. Es ist schön, mit dir zusammen immer schneller wirklich die Sachen klären zu können, dass es nicht zwischen uns steht. Und das wünsche ich uns allen, das wünsche ich uns allen, ja, dass wir empfangen können aus seiner Fülle Gnade über Gnade. Die hört nie auf. Es wird immer weitergehen. Es geht mir ja in der Predigt darum, euch zu ehrlichem Glauben zu ermutigen. Euch dazu zu ermutigen, dass ihr ja, euch darauf einlasst, dass Jesus euch euer Herz zeigen darf. Dass ihr ihn vielleicht sogar explizit darum bittet, Jesus, bitte zeig mir mein Herz. Dass ihr bereit seid, dass Gott euch mit der Wahrheit über euren Glauben und über die Qualität eures Glaubens konfrontieren darf. Dass ihr vielleicht wirklich ja, sagen müsst, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber merkt, ihr dürft dabei Gnade über Gnade empfangen. Das ist überhaupt nicht schlimm, Unglauben bei sich zu entdecken. Kleinglauben bei sich zu entdecken. Sünde bei sich zu entdecken. Es ist super, wenn man es entdeckt, weil dann kann es bearbeitet werden. Dann kann das Licht Gottes reinfallen in den ganzen dunklen Bereiche. Aus seiner Fülle dürfen wir empfangen Gnade über Gnade. Der Himmel ist gepackt voll mit Gnade. Wir brauchen also die Wahrheit nicht zu fürchten. Und deswegen können wir eigentlich ganz entspannt uns selbst oder Jesus oder anderen gegenüber eingestehen, wie marode unser Glaube vielleicht an vielen Stellen ist und diesen Hilferuf zu Jesus senden, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Damit wir dann aus seiner Fülle immer mehr empfangen können, Gnade über Gnade, zu unserem Heil und zu seiner Ehre. Amen.